Gartenradio mitten im Grünen.
Sind Bohnen die neuen Burger? Ja, warum nicht? Das Zeug dazu hätten sie. Sie sind gesund, sie liefern Eiweiße, Vitamine, Ballaststoffe, wirken sich positiv auf Darmgesundheit und das Wohlbefinden aus. Und als Fleischalternative sind sie längst als Burger-Patty in den Supermärkten angekommen. Aber Bohnen sind natürlich auch super als Gemüse, als Eintopf oder im Salat. Und sie schmecken natürlich am besten, wenn man sie selber anbaut, denn dann hat man auch eine riesen Auswahl an Sorten. Deshalb gucken wir mal mit Gärtnermeisterin Dagmar Hauke, mit der Gemüsespezialistin hier in der Alexianerklostergärtnerei in Köln drauf, was sich über den Anbau, über die Ernte, die Lagerung und auch über den Verzehr von Busch, Stangen, Puff oder Prunkbohnen wissen sollte. Hallo Dagmar.
Hallo.
Ich bin so ein bisschen überwältigt. Als wir gesagt haben, wir machen Bohnen, da habe ich schon ein Leuchten in den Augen gesehen. Aber was du jetzt hier alles aufgefahren hast an Bohnensorten, an Bohnen-Memory, an selbstgemachten Dips noch, an Bohnenpflanzen. Also Bohne scheint dein Leib- und Magengemüse zu sein.
Ja, ist es gar nicht so, aber es sind sehr schöne Pflanzen. Es ist ein Schmetterlingsblüher, da gehen die Hummeln gerne ran. Es berankt teilweise Zäune. Es ist gut für den Boden. Also von dem her, Bohne ist schon ein tolles Gemüse. Ein bisschen steht es hinter der Erbse zurück, finde ich. Bei mir in der Familie wird es leider gar nicht gern gegessen manchmal. Also deshalb muss ich mir immer was ausdenken und ich finde Bohnen einfach auch als Saatgut sehr schön.
Was hast du denn da jetzt alles mitgebracht? Hier ist jetzt so ein Kästchen mit 16 Fächern und da ist ja von lila, schwarz gemustert bis hin zu mini klein und grün alles drin.
Ja, das ist einfach eine Übersicht, was eigentlich bei uns gegessen wird. In anderen Ländern gibt es ja noch viel, viel mehr Bohnensorten und Bohnengattungen auch. Bei uns ist ja hauptsächlich die dicke Bohne, die früh im Jahr gepflanzt wird. Dann die Buschbohnen und Stangenbohnen und eventuell eben noch zum Sprossen die Mungbohne, also als Sojasprossen bekannt. Und viele Bohnensorten kennt man gar nicht mehr. Oft waren es früher so, dass es immer Landsorten gab. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Das ist eigentlich sehr schade, weil die Landsorten, also die wirklich angepassten Lokalsorten, oft auch tolle Musterungen hatten. Da gibt es auch Schmuck teilweise von oder Musikinstrumente wurden draus gebaut oder so. Da gibt es ganz tolle Sorten.
8000 Sorten gibt es von Bohnen weltweit. Dann heißen die Stangenbohne, Brechbohne, Ackerbohne, Saubohne, Puffbohne. Was sollte ich denn generell über Bohnen wissen, damit ich da nicht überwältigt werde von diesen ganzen Bohnensorten und Gattungen?
Bei Bohnen gibt es wirklich ganz, ganz viele Bezeichnungen. Klassisch bei uns ist die dicke Bohne, die man mit Speck kennt oder im Eintopf. Dann kommen Busch- und Stangenbohnen. Die dicke Bohne gibt es schon seit der Antike in Europa, vor allen Dingen im Mittelmeerraum. Während die amerikanischen Busch- und Stangenbohnen erst mit Kolumbus gekommen sind und dann die dicke Bohne verdrängt haben, die eigentlich ein Grundnahrungsmittel war, bis die Kartoffel dann da war. Viele Bohnen sind teilweise auch aus Afrika oder aus vor allen Dingen Asien, kommen auch zu uns. So ein bisschen habe ich dieses Spiel mitgebracht, weil da einfach diese ganzen 100 Bohnensorten drin vorkommen. Da kommt eine Sojabohne, eine Saubohne. Puffbohne ist eigentlich eine dicke Bohne, auch Saubohne genannt. In manchen Gegenden heißt es auch Pferdebohne, aber Pferdebohne wird auch für andere Bohnen verwandt. Also es ist immer so ein bisschen schwierig.
Und mit wem hast du hier dieses Memory gespielt? Bonanza, ich glaube, es hackt.
Es ist im Endeffekt ein Gärtnerspiel. Man kriegt ein oder zwei Beete und muss quasi von den einzelnen Bohnensorten, die sind unterschiedlich wertig, muss man Karten sammeln. Die tauscht man untereinander, kriegt dann immer welche ausgeteilt. Das ist ganz lustig, weil die Wertigkeiten bei den besonderen Bohnen, die Augenbohne aus Afrika ist eine besondere Bohne, während die Saubohne eine ganz einfache Bohne ist, die gibt halt nicht viel. Und man kann sich dann, wenn man dann etwas Taler eingenommen hat, über eben entsprechende Anzahl Bohnen, kann man sich neue Felder dazu kaufen, auf denen man wieder mehr Bohnen anbauen kann. Also ich fand, das war so ein bisschen so ein Gärtnerspiel für meine Kinder. Gleichzeitig fanden die das einfach sehr spannend, weil diese Bohnen lustig gezeichnet sind und weil sie einfach auch diese Vielfalt wiedergibt, was an Bohnen alles möglich ist. Bohnen sind halt nicht gleich bohnenteilig, sondern die sind bunt, vielfältig, klein, lang, dick, dünn, Soja oder nicht Soja, Brech oder nicht Brech. Da werden auch immer wieder verschiedene Sachen gegessen. Also es wird nicht immer nur das Korn gegessen, es wird manchmal die Schote gegessen. Es gibt sogar die Spargelbohne, wo dann die Triebe gegessen werden oder von der Spaghettibohne, die hat halt diesen Giftstoff nicht. Da kann man sogar die Blätter essen als Spinat. Ja, also von dem her, Bohnen sind sehr vielfältig und das war mir eigentlich auch gar nicht so klar, bis ich alles, was ich so im Kopf hatte, zusammengetragen habe.
Und du hast auch mitgebracht so ein etwa fast 2 Meter langes Plastikband mit verschiedenen kleinen Fächern drin.
Ja, das ist ein Mitbringsel von jemandem, der in der Entwicklungshilfe in den 80er, 90er Jahren in Peru war. Und der wollte mal zeigen, wie viele verschiedene Sorten es eigentlich gibt und wie wenig wir kennen. Und der hat also hier an diesem langen Schlauch sind immer so kleine Abteile, wo dann die indigenen oder auch teilweise dort verwandten Namen draufgeschrieben sind. mich hat damals fasziniert, dass es einfach so viele verschiedene Dinge gibt und wir kennen hier immer nur irgendwie das Einheitsgrün, wenigstens bei den Bohnen. Und da habe ich dann überlegt, ich müsste das alles mal aussehen und alles mir angucken.
Hast du?
Ja, habe ich zum Teil versucht, aber es gibt bei den Bohnen eben auch Sorten, die bei uns gar nicht wachsen würden, weil die tageslängenabhängig sind und dann blühen die bei uns zur falschen Zeit. Also es gibt wirklich viele Sorten, gerade auch bei den Sojabohnen aus Asien oder so. Da hat man sich ja lange gewundert, warum bauen wir keine Sojabohnen an, weil es lange gedauert hat, bis man Sorten gezüchtet hat, die Tageslängen unabhängig blühen. Wenn es hier halt kurze Tage sind, dann blüht die Bohne nicht. Oder andersrum, sie blüht dann, aber bei uns sind die kurzen Tage im Winter, da ist es zu kalt für eine Bohne. Bohne an sich braucht schon Wärme und das passt mit unseren Tageslängen manchmal dann einfach nicht.
Man merkt schon, Bohnen sind ein Riesenthema. Wenn ich jetzt neu anfange mit Bohnen, sollte ich das Pferd vielleicht am ehesten von hinten aufzäumen und sagen, ich hätte gerne dicke Bohnen oder ich möchte gerne eine Bohnensuppe machen, guck, wofür ich die brauche und baue dann an, was mir schmeckt? Oder wie würdest du da vorgehen?
Ich würde einmal gucken, wie viel Platz habe ich. Oft ist es ja so, man hat einen begrenzten Platz und wenn ich jetzt einfach nur einen Balkonkasten habe, dann ist eine Buschbohne schon super, weil dann kriege ich wenigstens ein Gericht da draus. Wenn ich aber jetzt ein größeres Fältchen habe oder so, dann kann ich auch Trockenbohnen anbauen oder dann kann ich auch anbauen, was im Winter dann wirklich noch als Vorratsgemüse dient. Oder wenn ich einen Zaun habe oder irgendwas, was begrünt werden soll, einen Sichtschutz, dann kann ich auch Stangenbohnen anbauen. Also ich würde so ein bisschen einfach in mich gehen, was mag ich gern, also was esse ich gern, was funktioniert auf meinem Acker, also wo habe ich Platz. Und wie komme ich an das Saatgut ran? Das ist manchmal auch ganz schön schwer.
Ich muss mir klar sein, will ich Busch oder Stange? Und wie ist der Unterschied zwischen Gelb und Grün? Das sind ja so die großen zwei Farben. Ist das nur eine Farbvariante oder schmecken die auch anders?
Also ich finde, sie schmecken nicht groß unterschiedlich. Aber da gibt es natürlich so Feinschmecker, die können auch rausschmecken. Ist es eine alte Sorte, die ist noch bohnentypischer? Oder ist es eine gelbe, die ist ein bisschen Wachsbohne, nennt man die ja auch. Die ist ein bisschen weicher kochen und so. Aber das ist wirklich von Sorte zu Sorte unterschiedlich. Und mittlerweile gibt es ja auch blaue Bohnen oder die Forellenbohnen. Das sind solche, die so gescheckt sind, die Bolotto Rosso. Das sind welche, die haben quasi eine rote Maserung auf der hellgrünen Schote. Bewusst muss man sich sein, also die blauen Sorten werden auf jeden Fall beim Kochen grün, bleiben nicht so schön blau. Und die gelben, die sehen manchmal etwas farblos fad aus, wenn man ehrlich ist. Also wenn man die jetzt so als Gemüse herrichtet. Aber im Salat, Schnippelbohnen oder so, sind die natürlich auch sehr schön in ihrer gelben Farbe. Aber die Farbe an sich macht nicht den Unterschied. Man kann auch jetzt nicht am Korn sehen, welche Farbe wird es später. Da muss man schon auf der Saatpackung nachgucken und sich das merken.
Dann gucken wir doch mal auf so ein paar Sachen, die du da mitgebracht hast. Hier oben links ist gleich eine braune Bohne, etwa 1 Zentimeter lang, 1/2 Zentimeter breit. Das ist eine türkische dicke Bohne?
Ja, also ich habe deshalb türkische dabei geschrieben, weil da war keine Sortenbezeichnung dabei. Es ist gar nicht so einfach, getrocknete Bohnen zu kaufen. Ich habe wirklich ein bisschen im Supermarkt suchen müssen und habe dann in der türkischen Spezialitäten-Ecke tatsächlich die dicken Bohnen gefunden, weil in der Türkei wird noch sehr viel mit Bohne gekocht. Daraus machen die sowohl Bakla, also einen Brotaufstrich oder ganz viel Salat. Die gibt es bei uns häufiger in Weiß. Deshalb habe ich gedacht, das ist spannend, die auch mal so in Braun zu zeigen. Das ist mehr eine frühe Bohne, die für herzhafte Speisen quasi angebaut wird.
Und da hast du einfach ein Lebensmittel gekauft, also das geht. Ich muss nicht unbedingt eine Saatguttütchenbohne kaufen.
Also es wird geraten, dass man eine Saatguttüte kauft, weil die auf Samenkrankheiten untersucht worden ist und natürlich auf Sortenreinheit, wenn man was aussehen will. Aber man kann einfach die Sachen nehmen, wie sie sind. Die dürfen nicht behandelt sein. Vielleicht sind sie wärmebehandelt, gerade wenn sie grenzüberschreitend gehandelt werden. Dann sind sie vielleicht wärmebehandelt und keimen nicht so gut. Ich kaufe aber auch sehr gerne im Bioladen einfach zum Beispiel die Mungbohnen. Da brauche ich nicht das teure Saatgut kaufen, was zum Sprossen extra angeboten wird. Das ist eine Kleinpackung. Nö, da kaufe ich gleich eine große Packung. Und dann kann ich immer wieder, wie ich Lust habe, sätzeweise mir Mungbohnen oder Sojasprossen dann eben ziehen. Also die eigentlichen Sojasprossen werden aus Mungbohnen gezogen. Das ist einem ja eigentlich auch nicht so bewusst.
Hier die?
Das sind die Mungbohnen. 500 Gramm bei einem halben Kilo kriegt man die gekauft. Und dann kann man die immer satzweise aussehen. Da braucht man nicht das teure Saatgut, was extra fürs Sprossen angeboten wird, nehmen.
Hier haben wir die also in der Packung noch, grün und unversehrt. Und hier sind sie schon gekeimt. Sehen sie aus wie kleine gelb-grüne Kaulquappen mit einem längeren weißen Keimfortsatz hinten dran.
Genau, die werden dann gerne in der Pfanne zu Wokgerichten oder zu Sojasprossen verarbeitet.
Die kann ich auch relativ unverarbeitet essen?
Die könnte ich auch unverarbeitet essen. Klassisch ist aber, dass man sie schmort. Es gibt bestimmte Bohnensorten, die haben nicht das Phasein, was giftig ist in sich oder nicht so großanteilig. Die gehen auch ohne zu kochen, aber eigentlich müssen alle Bohnen erhitzt werden. Also es ist nicht wie bei Erbsen, dass man die vom Feld essen kann, sondern man sollte sie wirklich vorher kochen.
Und was genau ist da giftig?
Bei den meisten Bohnen alle Pflanzenteile. Es gibt aber auch ganz spezielle Bohnen. Also es gibt in Asien die Yamsbohne, die hat tatsächlich eine verdickte Wurzel, die man isst. Da ist die Wurzel nur nicht giftig, da sind sogar die Schoten und Kerne giftig. Bei unseren Bohnen, also bei der dicken Bohne, bei der Busch- und bei der Stangenbohne, da ist alles roh giftig, also das muss alles erhitzt werden und man nimmt die Kerne oder die jungen Schoten zum Essen und wenn die dann erhitzt sind, ist das Phasein abgebaut und dann ist es verträglich für uns. Ansonsten wirkt Phasein auf den Darm und gibt Darmentzündung, schon angeblich ab 5 bis 6 Schoten, also das ist schon ganz schön giftig.
Wofür ist dieses Gift? Gegen Fraßfeinde?
Genau, ich vermute, es ist ein Fraßgift, wie bei vielen Kulturpflanzen. Das ist zum Teil rausgezüchtet oder verdünnt worden, aber bei der Bohne ist es eben noch vorhanden. Ja, es ist einfach kein Rohgemüsebohne.
Weiche ich die deshalb auch oft eine Nacht ein vorher, bevor ich die koche?
Ja, wobei natürlich oft auch Trockenbohnen verwandt werden. Die müssen erst wieder Feuchtigkeit aufnehmen, damit sie mürbe werden, damit quasi das Eiweiß oder die Stärke wieder quellen kann. Aber es ist auch ein Grund, dass man manchmal das Wasser abgießen soll, wobei bei manchen benutzt man es auch einfach mit, wie hier bei den Refried Beans, da sind die quasi das Wasser mitverwandt worden. Das ist dann zwar nochmal aufgekocht mit worden, das Einweichwasser. Also das ist einerseits die Bitterstoffe und das Phasein so ein bisschen verdünnt, aber andererseits natürlich auch zum Quellen.
Dann fangen wir doch mal an mit Stangenbohnen. So, ich möchte gerne Stangenbohnen haben, mit denen kann ich dann eine klassische Bohnensuppe machen.
Die kann ich sowohl ganz essen, dann nehme ich etwas jüngere Bohnen, also quasi Schoten mit den Kernen drinnen, dann nehme ich sie komplett. Oder aber ich nehme welche, die getrocknet worden sind, also am Ende der Saison hängen die dann trocken, die Schoten, an der Pflanze. Manchmal sind sie noch so ein bisschen nass, dann hänge ich sie irgendwo auf und lasse nachtrocknen. Die muss ich dann aber dreschen oder rausschütteln, klopfen, pulen aus den trockenen Schoten und dann kann ich die richtig lange lagern. Das sind Vorratsbohnen. Davon reicht bei mir leider immer die Ernte nicht. Also bei mir landen die alle irgendwie schon frisch und dann eher als Schote, wirklich entweder in der Minestrone oder in irgendwelchen Gemüseaufläufen oder sonst wie. Also frisch zubereitet.
Kann man ja eigentlich ab Mitte Mai raussäen. Ich habe mal gehört, Bohnen soll man immer barfuß säen, damit man merkt, ob der Boden kalt ist oder nicht.
Ja, genau. Bohnen sind viel kälteempfindlicher als jetzt Erbsen. Puffbohnen ist die Ausnahme. Das ist quasi die angepasste Bohne. Die kann das früh raus. Die kann im Februar vorgezogen werden, im März dann aufs Feld. Und die Busch- und Stangenbohnen sind halt Südamerikaner, also von dem her, die brauchen es etwas wärmer. Die wollen tatsächlich bei der Anzucht 20 Grad schon haben. Und das ist wohl so, dass Bohnen ab einer Temperatur von 4 Grad und sei es auch nur nachts ihren kompletten Stoffwechsel einstellen. Das heißt also, sie wachsen rückwärts. Also sie sind dann nicht in der Lage, ihre Lebensfunktionen irgendwann aufrechtzuerhalten unter 4 Grad. Und wenn es dann nochmal kalt wird, also vor den Eisheiligen, vor dem 15. Mai, dann ist das bei Bohnen manchmal ganz schön kniffelig, dass sie dann nicht irgendwelche Vertrocknungserscheinungen oder einfach ja, Rückfriererscheinungen aufweisen. Und deshalb sagt man, Bohnen kommen quasi mit den Eisheiligen erst raus. Anfang Mai kann man sie legen, weil Bohnen sehr schnell keimen. Nach 3 bis 5 Tagen bei 20 Grad sind sie quasi schon keimfähig. Und dann kann man sie relativ fix dann auch rauspflanzen. Wir ziehen sie tatsächlich in der Gärtnerei vor, weil wir immer ein bisschen Angst haben vor Schneckenfraß. Die jungen Bohnen sind noch recht lecker für die Schnecken. Irgendwann dann werden wahrscheinlich auch die Bitterstoffe und die Verholzung so stark einsetzen, dass den Schnecken das nicht mehr passt. Aber wir ziehen sie vor und pflanzen sie dann lieber raus. Buschbohnen pflanzt man eher, dass man so kleine Tuffs macht von 3 bis 5 Pflanzen, die man sät. Und dann alle 50 cm, 50 mal 50 aufs Beet. Während man bei den Stangenbohnen auch einzeln aussehen kann, die brauchen einfach mehr Kraft. Die gehen ja in die Höhe ziemlich hoch, die machen sehr viel Laub, also wollen die alleine stehen. Die werden dann auch in Reihe gezogen, wenn man kann, und die kommen dann auch so auf 60 cm auseinander, 20 in der Reihe oder 20 mal 60 und die brauchen einfach ein bisschen mehr eigenen Raum.
Auch jetzt Anfang Juni kann ich die auch noch unter die Erde bringen?
Ja, die können noch bis Ende Juni gesät werden und theoretisch haben wir es sogar gemacht, dass wir noch Anfang Juli was ausgesät haben, das haben wir dann aber in den Folientunnel zum Schluss gepflanzt. Folientunnel auspflanzen kann man auch, wer einen beheizten hat, sogar schon früher, ab März, aber Freiland ist ab Mai, ganz klar. Und dann ist auch Ende Juli mit dem Aussehen Ende. Gut ist, wenn man alle 2 Wochen was aussät, weil man dann einfach so ein bisschen gestaffelt die Ernte auch hat. Dann hat man durchgängig was. Die neueren Sorten sind oft so gezogen, dass sie eine Haupternte bringen. Die alten Sorten haben noch oft so, dass sie so nach und nach reifen. Da gibt es den sogenannten Gluckentyp, der noch anders die Blätter und die Blüten hat, sodass man leichter pflücken kann oder eben andere Sorten. Das verwirrt einen manchmal etwas, aber grundsätzlich kann man sagen, eine Staffelung mit 2, 3 Aussaatterminen, dann hat man einfach länger von der Bohnenernte was. Und im Gewächshaus muss man unbedingt auf Spinnmilben achten. Wenn es zu niedrige Luftfeuchtigkeit ist, dann kriegt man Spinnmilben.
Wenn ich die jetzt noch in die Erde bringe, wie tief? Welche Erde?
Bohnen sind von Natur aus sehr stickstoff liebend, aber können sich selber den Stickstoff erschließen. Und zwar sagt man das Gartenbohnen, das sind meistens die Busch- und Stangenbohnen. Die wollen einen gut versorgten, nährstoffreichen, lehmigen Boden, haben dann die Möglichkeit, 1,50 Meter ihre Wurzel zu schieben, also wirklich tief. Bei denen ist aber die Besonderheit, dass die Seitenwurzeln irgendwann die Mittelwurzel überwachsen. Und an diesen Seitenwurzeln sind die ganz wichtigen Knöllchenbakterien, die im Boden selber sich den Stickstoff bilden, weil die mit Knöllchenbakterien zusammenleben, die eben stickstoffbildend sind. Also die sind nicht auf Düngung angewiesen. Man nimmt einen gut vorbereiteten Boden und kann da die Bohnen drauf pflanzen. Wichtig ist, dass der Boden nicht verkrustet. Also deshalb ist das Hacken manchmal wichtig bei den Bohnen, dass das Wasser auch wirklich reinkommt in den Boden und gleichmäßig mit Wasser versorgt wird. Kompost kann man aber am liebsten im Vorjahr, muss aber nicht übertrieben werden. Wie gesagt, die Bohne holt sich selber ihre Nährstoffe, gerade den Stickstoff.
Und wie sieht es aus mit Gießen?
Gießen ab und zu bei Trockenheit, vor allen Dingen im Gewächshaus wegen der Spinnmilbe, auch gerne über Kopf mal. Aber im Freiland, wenn man in der Kultur dreimal hackt oder so, ist das auf jeden Fall schon förderlich. Und bei großen Trockenphasen, ab 3 Tage kein Regen mit 30 Grad, da sollte man dann schon mal gucken, ob man einmal kurz.
Die Bohne gilt ja auch eigentlich als Kraftwerk für den Boden. Also ich tue nicht nur mir was gut, sondern auch dem Boden. Was denn?
Naja, eben, dass sie den Stickstoff sammelt und gleichzeitig wenig entzieht. Das ist abgetrocknete Bohnenkraut, kann man auch wirklich, dumm wie Bohnenstroh ist das eben nicht. Von dem her kann man das sehr schön einarbeiten und das dann auch noch mal ein bisschen hinterherdüngend nach der Kultur. Aber das Schöne ist halt wirklich, dass sie den Stickstoff selbst sammelt.
Also ist ein Schwachzehrer?
Es ist ein Mittelzehrer auf jeden Fall. Auf dieselbe Stelle würde ich nicht machen, alle 3 Jahre, alle 4 Jahre. Schlechte Nachbarn sind eben auch Tomaten und Knoblauch, weil die einfach auch sehr viel Kraft wegziehen. Gut. Auf jeden Fall brauchen die schon ein bisschen gut vorbereiteten Boden, aber sie können sich selbst ernähren und das ist das Schöne. Und gleichzeitig sind sie natürlich auch nur mit anderen Leguminosen, also mit anderen Schmetterlingsblühern verwandt und übertragen deshalb auch nur auf diese dann Schädlinge. Die indigenen Völker Amerikas haben das ja auch zunutze gemacht, dass die Bohnen Stickstoff sich selber aus dem Boden zieht. Die haben ja diese besondere Mischkultur gepflanzt, die Milpa, die dann mit Mais und mit Kürbis zusammengepflanzt wurde, immer im Wechsel. Da war dann der Mais gleichzeitig auch Rankhilfe für die Bohnen und der Kürbis brachte den Schatten mit, damit das Ganze nicht zu sehr austrocknet. Und das ist immer noch heute eine ganz tolle Mischkultur. Wer Platz hat, sollte das mal ausprobieren.
Kürbis, Mais und Bohne.
Kürbis, Mais und Bohne, genau. Wenn man zu stark rankende Feuerbohnen oder Stangenbohnen nimmt, dann ziehen die schon mal den Mais auch runter. Also von dem her ist es eher eine stark wachsende Buschbohne, die man dazwischen pflanzt oder eine schwach wachsende Stangenbohne. Und der Mais darf auch ruhig ein bisschen früher gesät sein, sodass der ein bisschen schon an Standfestigkeit hat. Die Kürbisse dann auch nur vereinzelt dazwischen, weil die natürlich auch mit ihren großen Blättern viel abdecken können. Also die sollten auch erst gepflanzt werden, wenn das andere vielleicht etabliert ist. Aber das gibt eine sehr schöne Mischkultur. Und der Boden ist danach wirklich überhaupt nicht ausgezehrt.
Und was ich ehrlich gesagt auch nicht wusste, aber da jetzt gerade sehe, ich dachte, die muss man immer selber aussehen. Nein, es gibt auch wirklich Busch- und Stangenbohnenpflanzen, die man kaufen kann in Gärtnereien.
Ja, das Problem dabei ist wirklich, dass man eine kurze Zeit hat, wo die keimen und dann hat man die Pflanze und nach dem Keimblatt kommt binnen einer Woche schon das erste Laubblatt und wenn das nächste Laubblatt kommt, dann fängt sie schon an zu ranken oft. Und dann wird sie kippelig und dann ist sie schwer zu transportieren. Also das heißt, diese Pflanzensätze kriegt man meistens am Anfang vom Frühjahr dann gekauft, aber man muss immer gucken, dass sie nicht schon überständig sind und dann abbrechen beim Transport. Also die langen Ranken sind sehr empfindlich und sehr wackelig. Man sieht es auch, die ranken dann ineinander und halten sich gegenseitig fest. Wenn man dann hingeht und die versucht zu trennen, dann reißt man was ab. Also die müssen dann wirklich binnen 3-4 Wochen nach der Aussaat auch sofort ins
Beet. Die Stangenbohnen, die darf man auch nicht in die falsche Richtung zwingen?
Also die Stangenbohnen und die Feuerbohnen, die unterscheiden sich in mehreren Teilen. Also die Stangenbohne will wirklich rechtsrum winden. Und wenn man dann anfängt, sie linksrum anzubinden, kann das sein, dass sie komplett runterrutschen und dass sie das sich nicht festhalten können. Also die sind wirklich rechtswinden im Uhrzeigersinn. Und bei den Feuerbohnen ist es genau andersrum. Die will in die andere Richtung. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man sich die Bohnenpflanze angucken. Also bei mir ist es so, ich habe 6 Sorten ausgesät, wie das so ist. Ich habe zuerst ausgesät und dann habe ich die Stecker dran gemacht. Und prompt bin ich mir wieder unsicher, war das jetzt eine Buschbohne, war das eine Stangenbohne, war das eine Feuerbohne?
Wahrscheinlich, wenn man sie lässt, finden die doch sowieso alleine ihren Weg, oder?
Ja, nur wenn man sie eben überständig kauft oder zu groß hat werden lassen auf der Fensterbank, dann muss man eben so ein bisschen am Anfang vielleicht Stützen
helfen. Hier zum Beispiel die Spatzeneier, eine alte Sorte. Die Bohnen haben nachher so eine Sprenkelung wie die Spatzeneier, so eine graue, braune.
Und das ist eine Stangenbohne und die ist schon sehr lang. Die habe ich als Sorte so gekauft. Und da muss ich jetzt aufpassen, die hat sich jetzt um sich selbst gedreht und zwar immer rechts herum.
Wollte gerade sagen, da sieht man ja, die will rechts rum.
Genau, das ist eben eine Stangenbohne, die will rechts rum. Also die würde ich jetzt, wenn ich die anleite, tatsächlich auch rechts um den Pfahl winden, so, und dann bleibt sie auch oben.
Was haben wir hier noch als Pflanze?
Als Pflanze haben wir hier noch die Prunkbohne. Bei der Prunkbohne ist so ein bisschen zu beachten, die kriegt gerne Blattläuse. Und wie das so ist, ich habe hier nur eine Pflanze gegriffen und schon hat sie Blattläuse. Diese sind grün, aber klassisch ist die schwarze Bohnenblattlaus. Und die kriegt sie am allerliebsten in der Spitze.
Das sind noch richtig dicke Blattläuse.
Ja, die sind richtig gut gemästet. Auf jeden Fall gibt es bei den dicken Bohnen häufig auch, dass die so schwarze Flecken, also die Blätter kommen aus einer Blattscheide am Stiel heraus und auf dieser kleinen Blattscheide, da gibt es so schwarze Flecken. Meistens ist das bei den Sorten, die nachher in der weißen Blüte auch noch eine schwarze Zeichnung haben. Die verwirren mich immer. Immer wenn ich an denen vorbeigehe, denke ich immer, Mensch, da sind die Blattläuse schon. Ich weiß nicht, irgendwie sind das so meine Merker, genauer hinzugucken, sind die Blattläuse schon da oder nicht. Und wenn die dann da sind, dann muss man entweder ja, Nützlinge, wenn man hat, irgendwie auf die Pflanze bringen oder aber tatsächlich spritzen mit schonenden Mitteln natürlich. Oder aber, wenn die Pflanze schon größer ist, dann kann man auch einfach hingehen und die Spitzen ausbrechen. Man bereitet ja gerne Bohnen mit Bohnenkraut zu. Man sagt dem Bohnenkraut auch nach, gepflanzt zwischen die Reihen würde das die Blattläuse auch ein bisschen durch den Geruch abschrecken. Also es ist auf zweifache Weise gut. Einmal für die Bekömmlichkeit, wenn man Bohnen kocht, und einmal quasi für die Bohnenpflanze selbst. Es gibt ja diesen Spruch, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, jede Erbse einen Knall. Also das soll die Bohnenkraut beim Kochen verhindern.
Jetzt kommt es natürlich immer darauf an, welche Sorte ich auch habe bei den Buschbohnen. Aber wie viele Pflanzen brauche ich denn vielleicht für eine vierköpfige Familie?
Also ich würde sagen, wenn man einen 60 cm Balkonkasten hat und da 6 Pflanzen reinpflanzt, alle 10 cm mindestens eine Pflanze oder 2, dann hat man einmal eine Handvoll Bohnen für 2 Personen. Aber um dann wirklich Massen zu ernten oder noch was einzukochen oder einzufrieren, da braucht man schon wirklich eine Gartenreihe von 5 Metern. Also das braucht man dringend.
Gucken wir noch mal auf die Stangenbohne. Wie viel brauche ich da?
Bei der Stangenbohne ist es ja in die Höhe gewachsen. Also im Endeffekt ist es die gleiche Quadratmeteranzahl, wenn man so will, nur in die Höhe. Man braucht 2 Meter und alle 50 Zentimeter gepflanzt. Da sind das dann 4, 5 Pflanzen. Und die in der Höhe, die reichen dann vielleicht aus, um öfter mal durchzuernten. Da ist es aber so, dass die Stangenbohnen, je mehr man jung erntet, desto mehr setzt sie auch an. Also wenn man sie ausreifen lässt und Trockenbohnen draus macht, dann gibt es insgesamt eventuell weniger, aber dafür dann eben die lang haltende Form der Bohnen. Vielleicht ist noch zu sagen, dass bei den Bohnen es so ist, dass die selbst fruchtend sind. Also quasi der Pollen wird am Abend reif und zwar schon in der geschlossenen Blüte, während die Blüten sich erst zwischen 7 und 8 Uhr morgens öffnen. Und meistens ist die Blüte dann schon bestäubt. Also die ist selbst befruchtend, es sei denn, man hat aufbeißende Bienenhummeln machen, das manchmal, um an den Nektar zu kommen, dass die Blüten außen aufbeißen, bevor sie noch geöffnet sind. Dann kriegt man schon mal Einkreuzung. Also es ist bei Bohnen eigentlich auch sehr gut, sein eigenes Saatgut zu ziehen. Und gerade bei diesen besonderen alten Sorten, die noch eine sehr schöne Zeichnung haben oder so, da macht das manchmal Sinn, dass man nur eine Bohnensorte sich in den Garten holt und die dann selbst vermehrt. Also ich finde immer super spannend, wenn ich Bohnen habe, dass irgendwann die Blatterbsenbiene, eine Bauchsammlerbiene kommt und versucht, diese Blüten zu bestäuben. Die ist ja auch gerne an Wicke oder so. Und das ist immer so der Moment, wo ich denke, so, der Sommer ist eigentlich schon da. Also wenn die dann kommt, dann finde ich das immer sehr schön. Die sammelt nämlich nicht an den Beinen wie die Bienen, also wie die Honigbienen, sondern die sammelt am Bauch und streckt beim Sammeln wirklich den Bauch nach oben, um den Pollen an den Bauch zu pappen. Also das ist irgendwie so der Moment, wo ich denke, ja, hat sich alles gelohnt.
Eine kleine
Känguru-Beutelbiene, genau. So, besondere Bohnen.
Spaghetti-Bohne hier, das ist wirklich so eine ganz elegante, kleine, braune Bohne mit einem hellen, was ist das?
Das nennt man Nabel, also da ist quasi der Andockungspunkt in der Schote zum Nährgewebe.
Und daher hat die den Namen?
Die Spaghetti hat die, weil die tatsächlich ganz lange Bohnen macht. Das ist eine rankende, kletternde Bohne, die bei uns so 20 bis 30 cm lange Bohnen macht, in ihren Herkunftsländern sogar bis zu 50 oder 60 cm. Und die wird auch ganz spannend in den asiatischen Ländern auf dem Markt verkauft, indem die einfach so verknotet wird, zu großen Knoten gebunden und hingelegt. Die kann man entweder dann als Schnippelbohne tatsächlich kochen. Die ist tatsächlich sogar in allen Pflanzenteilen genießbar. Also die Blätter werden zu Spinat, ähnlichem Gemüse verarbeitet, Stängel auch, die hat kein Fasein. Ich wollte es mal ausprobieren, die braucht aber sehr viel Wärme, die haben wir im Gewächshaus.
Und die kriegt man wo?
Die kriegt man auch gekauft beim Saatguthandel. Also besonders gut, finde ich, sind biologische Saatguthandel, die mit dem VEN, also mit dem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt, zusammenarbeiten, weil die ein sehr breites Sortiment haben. Einfach auch sehr schön alte Sorten mit im Sortiment haben, die ganz viel Vorteile auch haben können. Sei es, dass sie toll blau blühen, was man ihnen gar nicht zutraut, auch wenn die Bohne nachher dann grün wird. Oder die großblütige Sorten haben oder die eben besonders schnell wachsend, langsam wachsend, besonders in kalten Regionen wachsende Sorten haben.
Also da kriegt man die schon sehr gut her.
Was sind das hier für Bohnen? Schwarze sehen aus wie runde Lakritz-Lutschpastillen.
Das ist ein sogenannter Bläuling. Das ist eine Stangenbohne. Und das Schöne bei der ist, dass die halt blau-violett blüht. Da bin ich mal ganz gespannt, wie das nachher wird. Hier gibt es noch eine Sorte, die hat so ein Muster. Deshalb heißt sie auch Monstranzbohne. Die hat quasi um diesen Nabel, diesen Ansatzpunkt in der Schote, hat die wie ein Flügelmuster. Sehr fantasievolle Menschen stellen sich dann eben Engel darunter vor. Es gibt auch eine Yin-Yang-Bohne, die hat tatsächlich das weiße Korn unterteilt in halb schwarz, halb weiß. Und wenn man dann tatsächlich selber Saatgut zieht, dann vermehrt man nur die, die dann auch wirklich den schwarzen Punkt im weißen Fleck und den weißen Punkt im schwarzen Fleck haben, also um dann wirklich dieses Yin-Yang besonders hervorzuheben. Es gibt schon sehr schöne, bunte Sachen und auch die Färbungen sind einfach sehr vielfältig bei Bohnen.
Sind denn die Geschmäcker wirklich sehr unterschiedlich?
Also man sagt, dass die fadenziehenden alten Sorten mehr Bohnen-Charme haben. Jetzt ist die Frage, ob ich diesen Charme haben möchte. Also ich bin nicht so ein Bohnen-Durchschmeck-Typ, aber in deftigen Eintöpfen mit Speck oder so, da finde ich so eine richtige, stark nach Bohne schmeckende Bohne richtig am Platz. Ne? Die kann sich gegen den Speck dann behaupten. Aber wenn ich jetzt einfach eine Gemüsesuppe mache und es einfach ein Gemisch von vielen Sachen ist, dann bin ich eigentlich froh auch drum, wenn die nicht ganz so stark nach Bohne durchschmeckt. Ja, im Kommen ist natürlich die Sojabohne. Da gibt es mittlerweile dann doch Sorten, die auch bei uns blühen und fruchten.
Und heißt die nur Bohne oder ist das wirklich auch eine richtige Bohne?
Die gehört zu den Bohnen. Die ist jetzt nicht in der gleichen Gattung wie unsere Busch- und Gartenbohnen. Aber die hat sehr schöne, weiche Blätter. Und ich finde es sehr spannend, immer sowas sich anzugucken. Da bin ich immer ein bisschen verwundert, was Edamamen dann wieder sind. Edamamen ist ja quasi eine Unterart von Sojabohnen. Und ich habe jetzt hauptsächlich die Erklärung gefunden, dass Edamamen die Sojabohnen sind, die man als Gemüse jung aus der Bohne schält und dann in Salaten isst. Das ist quasi eine Edamame, die besonders große Kerne hat. Die Sojabohne an sich hat gar nicht so große Schoten. Wir haben vor Jahren mal welche auf dem Feld angebaut. Man braucht schon große Flächen, damit man wirklich was erntet, was irgendwie ein bisschen was hergibt. Das ist so ähnlich bei der Mungbohne, die haben wir auch mal probiert. Aber bis man da diese klitzekleinen grünen Samen rausgepellt hat und so, da braucht man fast schon eine Dreschmaschine. Also das ist manchmal für den Eigenanbau ein bisschen schwierig. Deshalb ja, bin ich schon mehr so ein Fan von Busch- und Stangenbohnen.
Kommen wir mal zur Ernte und Verarbeitung. Hier bei der Stangenbohne sehen wir ja schon ganz kleine, winzig kleine, 2 Zentimeter lange Schoten. Sehr fein, sehr zart. Könnte ich die schon essen? Sind die schon reif?
Die könnte man schon essen, aber wie gesagt, immer erhitzt. Und ja, die sollten aber auch am liebsten, wenn die Samen drin so sind, dass sie zart sind, aber eben die Schote auch noch weich ist, dann ist es am effektivsten.
Und was mache ich jetzt aus den Buschbohnen?
Aus den Buschbohnen, die werden meistens als Brechbohnen oder auch Prinzessbohnen geerntet. Also quasi die Bohnenschote wird kontrolliert. Man sagt, erntefähig ist sie dann, wenn der Abstand innen drin zwischen den Kernen so groß ist wie das Saatkorn selbst. Dann ist sie eigentlich genau optimal, um sie zu ernten. Und dann erntet man sie als Ganzes. Beim Verarbeiten muss man dann die Spitze abschneiden und noch den Stiel. Und dabei kontrolliert man, ob sie nicht Fäden zieht. Weil wenn man quasi die Schote dran lässt und drauf beißt und da sind quasi Fäden drin, dann ist es sehr unangenehm, weil dann zieht es zwischen den Zähnen. Das ist einfach blöd. Also dann macht man vom Stiel her, dass man quasi den Stielansatz nimmt und zur Spitze hin abzieht. Wenn Fäden da wären, würden sie damit entfernt. Das ist der Faden, der quasi die Schote zusammenhält. Besonders alte Sorten haben das leider. Die neueren sind auf Fadenlosigkeit gezogen.
Da fragt sich der Laie natürlich, wie hält die denn dann ihre Schote zusammen, wenn der Faden nicht mehr da ist?
Naja, die Schote, die schafft das schon. Also die ist anscheinend insgesamt dann einfach fester.
Also Ernte ist eigentlich dann, wenn ich meine, ich möchte die jetzt essen, weil die müssen nicht ausreifen. Ich muss halt gucken, niemals roh. Wie lagere ich die denn?
Mit Schote geerntete Bohnen sind ja bis zu einer Woche im Kühlschrank lagerfähig. Sie sollten trocken gepflückt werden und eingelagert werden im Kühlschrank. Wenn man die aber dann trocknet, dann müssen sie tatsächlich trocken gelagert werden. Und dann gibt es auch Samenschädlinge, also es gibt die Samenkäfer, Bohnensamenkäfer. Die muss man tatsächlich immer wieder kontrollieren. Also deshalb habe ich das große Glas hier mitgebracht. In Gläsern finde ich es immer gut, da sieht man einen Befall sehr schnell. Und es wird empfohlen, entweder die Trockenbohnen, wenn sie richtig durchgetrocknet sind, einmal für 2 bis 3 Wochen einzufrieren. Oder aber, was sich aber auch bewährt hat, wenn man einfach Lorbeerblätter mit in die getrockneten Bohnengläser mit reintut. Dieser Lorbeergeruch, der vertreibt eben auch die Bohnenkäfer. Sollte man doch mal einen Befall haben. Man erkennt das daran, dass runde Löcher in den Bohnensamen sind. Man kann einzelne Löcher trotzdem die Bohnensamen noch aussäen. Also die Bohnen würden noch keimen. Problematisch ist es aber, wenn man die Käfer nicht frühzeitig vertreibt, dass dann Bohnen auch komplett zu Mehl zersetzt werden von diesen Bohnenkäferlarven, die da drin leben.
Okay, also ich kann einmal hier die Bohnenkerne aufbewahren. Was mache ich mit den Bohnen, die ich mit Hülse komplett aufbewahre?
Genau, wie gesagt, die kann ich entweder eine Woche lagern oder aber ich kann sie einfrieren, indem ich sie erst kurz blanchiere mit ein bisschen Salz oder auch ohne Salz. Auf jeden Fall blanchieren heißt kurz einmal erhitzen, dann wieder abkühlen lassen und dann einpacken und einfrieren. Oder aber, dass ich sie einkoche, indem ich sie sehr eng in Gläser staple, ein bisschen Wasser drüber und dann eine halbe Stunde bei 80 Grad sterilisiere. Das ginge. Aber meine Großeltern haben früher sehr gerne Bohnen eingemacht. Aber es waren immer Bohnen dabei, wo sich die Deckel dann spannten und wo dann die Oma schon gesagt hat, das nehmen wir weg, das schmeißen wir so, wie es ist, direkt weg. Das wird gar nicht geöffnet oder so, weil auch beim Bohnen einmachen sich Botulismuserreger quasi bilden können, wenn nicht richtig heiß gemacht wurde oder nicht lang genug erhitzt wurde oder eben einfach schon eine Unreinheit mit ins Glas gekommen ist. Also deshalb habe ich großen Respekt vor Leuten, die Bohnen einmachen. Bei mir werden Bohnen eher eingefroren, auch wenn das energetisch natürlich irgendwie eine größere Sünde ist. Vor allen Dingen Buschbohnen, dann kann ich die immer portionsweise, wie ich die brauche, rausnehmen und erhitzen. Aber die werden auch vorher einmal ganz kurz in kochendes Wasser gelegt, sonst werden sie nämlich bitter, wenn man sie roh einfriert.
So, und dann hast du jetzt hier auch mal so zwei Dips mitgebracht. Was machst du denn so aus den Bohnen alles? Weil du hast schon gesagt, deine Familie muss man so ein bisschen kulinarisch überzeugen.
Genau, es gibt ja mittlerweile aus Bohnen Eiweiß oder so ganz viele Patties und so für Burger. Oder ja, wenn das sehr fleischähnlich aussieht, dann muss ich das fertig kaufen, weil ich selber krieg's nicht so hin. Aber wenn ich jetzt irgendwelche Dips mache, wie hier Refried Beans, oder da habe ich mal ein türkisches Rezept mit Haselnüssen ausprobiert, dann geht das sehr gut mit Bohnen. Die werden über Nacht eingeweicht, dann werden sie am nächsten Tag gekocht, oft mit Tomatenmark oder mit irgendwelchen Kräutern. Dann werden sie püriert und dann schmeckt man sie eigentlich ab. Das klappt ganz gut, also dieses Refried Beans kann man wirklich zu allem Möglichen essen. Ich streiche es sehr gerne auf frisches Brot, aber man kann das auch zu Salat essen oder zu Wurst oder zu Gebratenem, beim Grillen ist das immer eine schöne Zutat dabei.
Ich frage mich jetzt gerade, wie sollen wir das probieren? Wir haben überhaupt keinen Löffel.
Ja, das ist genau die Sache, das haben wir nicht, das stimmt. Du kannst ein Stück Möhre kriegen oder...
Dann haben wir uns jetzt Dagmars Mittagessen geteilt, eine Möhre. Und jetzt probiere ich mal hier das.
Das sind die Refried Beans. Die sind mit einer Art Nierenbohne, in dem Fall eine Kidneybohne.
Lecker. Oh, wir stehen ja in einem Gewächshaus. Jetzt gießt es gerade. Das ist das Geräusch.
Schmeckt so ein bisschen rauchig durch das Curry, was mit dran ist und die Tomatenmark. Ja, das andere war irgendwie neu. Das hat mich nicht so ganz überzeugt. Das war mit den dicken Bohnen und mit Haselnuss. Es ist ein bisschen Dill drin. Es sind Zwiebeln drin. Haselnüsse und dicke Bohne, Salz und Pfeffer. Für mich müsste der Haselnussanteil noch höher sein, damit ich das so ein bisschen als Nusscreme sehen würde. So überwiegt die dicke Bohne mit ihrem Bohnengeschmack.
Vielleicht, wenn man die Haselnüsse anrostet.
Das könnte man noch machen, die Haselnüsse anrosten oder den Teil erhöhen. Ich wollte auch noch mal ein bisschen rumprobieren mit ein bisschen Kakao oder mit irgendwas noch dabei, was das Ganze entweder in süß oder in würzig in die Richtung dippt. Irgendwie so ein bisschen rumspielen damit. Auf jeden Fall ist es auch eine schöne Konsistenz, aber es ist ein bisschen bohnenlastiger.
Hast du schon mal diese vegetarischen Bohnenburger probiert?
Ja, ich mag die auch. Also das ist wie beim Fleisch. Das Fleisch an sich, der Geschmack kann man ja durch Gewürze total in eine Richtung geben. Und genauso ist das, wenn diese Patties dementsprechend gewürzt ist, dann ist das ein Fleischersatz. Und dann kommt vielleicht noch eine Soße oben drüber oder Senf oder Ketchup. Ich finde, damit kann man sehr gut Fleisch ersetzen. Die Frage ist nur, inwiefern das ursprüngliche Produkt, die Bohne, in der Industrie behandelt werden muss und fermentiert oder aufgebrochen werden muss, damit man an das Protein rankommt. Ist dieses Energieverhältnis im Rahmen? Also macht es Sinn? Das ist mir manchmal so ein bisschen rätselhaft bei diesen ganzen Proteinersatzprodukten, die dann auf Pflanzenbasis sind und vegan sich nennen.
Hast du selber schon mal so ein Patty gemacht, so ein Burger-Patty?
Ja, ich nenne das Bratling, ne? Das klappt, ja. Da gibt es ganz gute Rezepte. Ich finde, manchmal mit Linsen geht es leichter.
Und vielleicht können wir noch einmal zum Schluss sagen, wenn ich jetzt mit Bohnen anfange, welche nehme ich am besten? Wie mache ich es?
Also ich habe immer die größten Erfolge, wo ich etwas von ernte und was jeder isst. Und also ob ich das in Salat tue, ob ich das erst in Salzwasser gare und dann nachher noch in die Pfanne schmeiße zu irgendwelchen Zwiebeln oder eventuell, wenn jemand unbedingt auch Speck braucht, auch Speck. Das sind Buschbohnen. Also ich finde, Buschbohnen sind wunderbar. Ist ein zartes Gemüse, was man schwer in der Geschmacksklasse zu kaufen bekommt. Das finde ich auch immer wichtig, dass man merkt, der eigene Garten schmeckt am besten. Und frische Buschbohnen zu bekommen, ist sehr schwierig. Und das schmeckt man einfach. Das ist einfach wirklich richtig lecker. Von dem her finde ich Buschbohnen toll. Und wer keinen Platz im Garten hat, der soll wirklich mal versuchen, einfach einen Balkonkasten damit voll zu machen. Das macht wirklich Spaß. Also ich habe es auch schon meiner Mutter in der kleinen Wohnung aufgedrückt und die hat es mir nachher gedankt.
Dann sage ich Herzlichen Dank an Gärtnermeisterin Dagmar Hauke hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Wir haben über den wirklich vielfältigen Bohnenanbau im heimischen Garten und auf dem Balkon gesprochen. Ein paar Bilder gibt es wie immer auf gartenradio.fm. Ich sage ganz herzlichen Dank, liebe Dagmar.
Sehr gerne.
Und ganz herzlichen Dank auch fürs Unterstützen, fürs Abonnieren und Weitersagen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Tschüss. Tschüss.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Feldschwirl. Gartenradio Ausblick.
Es ist Sommer, Ferienzeit und diese besondere Atmosphäre von Exotik und Freiheit, von weißen Stränden und glasklarem Wasser verkörpert wohl kaum eine Pflanze besser als die Kokospalme oder, wie die Autorin Jutta Persson das Palmenfernweh kurz und knapp zusammenfasst, Palme, zack, Paradies. Sie hat unglaubliche Palmengeschichten aufgeschrieben. 4000 Goldstücke zahlte Kaiser Rudolf für eine einzige Nuss der Seychellenpalme. Wir lernen die Talibotpalme kennen, die nur ein einziges Mal blüht, aber dann gleich mit 24 Millionen Einzelblüten. Wir hören von Palmenkult und Palmölgeschacher. Und sie ist der Frage nachgegangen, ob es stimmt, dass jeder von uns eine eigene Palmengeschichte hat.